herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Wenn ein Fußballspieler ein Sommermärchen erzählt, dann denkt man natürlich an Fußball. Bei ihm liegt man da falsch. Der Sommer, über den er ein Buch geschrieben hat, der handelt von der Liebe, vom Erwachsenwerden, von warmen Nächten, die man das ganze Leben lang nicht vergisst. Buch. Genau, Sie haben richtig gehört. Der Mann, der 2014 Weltmeister geworden ist, der Mönchengladbach-Star, der Mann, der uns wie kein anderer im Fernsehen den Fußball erklärt, der hat einen Roman geschrieben, einen Bestseller. Jawohl, Christoph Kramer, zu Gast auf dem roten Sofa. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Glückwunsch zu deinem Buch. Das ist wirklich, da reden wir natürlich ausführlich drüber. Aber zuerst mal Hamburg. Es gab ja einen Moment offensichtlich hier in Hamburg in 2014, der für deine weitere Karriere sehr wichtig war.
Ja, mein allererstes Länderspiel, damals in der Sonne von Hamburg. Und das hat so gut funktioniert, dass ich danach mit auf den WM-Zug aufgesprungen bin. Also von daher Hamburg und der Volkspark in sehr, sehr, sehr guter Erinnerung.
Und aufgesprungen bedeutet, dass Jogi Löw dich in Hamburg noch gefragt hat? Oder wie lief
ja,
das ab?
Ja, tatsächlich sogar, ich glaube sogar direkt nach dem Länderspiel. Es gibt immer so einen 30-Mann-Kader, so einen Vorentscheid. Da war ich nicht dabei, aber dann habe ich so gut gespielt hier in Hamburg, dass er mich dann abends gegen Mitternacht nach dem Essen, die Spiele, das dauert ja immer ewig, bis man da aus dem Stadion raus ist, im Hamburger Verkehr, und hat mich dann abends gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mit ins Trainingslager zu fahren. Und dann war ich mit dem Trainingslager in Südtirol und dann später tatsächlich im 23er-Kader für die Nationalmannschaft.
Sagenhaft. Dann ist ja ein schicksalhafter Ort sozusagen,
ja,
unser Hamburg hier.
Ja.
Das, darüber spricht der Norden. Täglich im NDR-Fernsehen.
Fußball- und Fernsehstar Christoph Kramer ist zu Gast auf dem roten Sofa. Ariane Peter stellt ihn vor.
Anflug auf 2014. Das Jahr, in dem sich Christoph Kramer warm läuft für seinen Platz in der Fußballgeschichte und sich einen Namen macht als
der Marathonmann.
Vom Dauerläufer zum Nationalspieler. Im WM-Finale springt er ein. Bis ein argentinischer Ellenbogen ihn ausnockt. Der berühmte Filmriss von Rio.
Ja, an viel kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ist auch egal jetzt.
Denn der WM-Titel 2014 bleibt ja unvergessen. Ein Sommermärchen, das hier auf einem Bauernhof in Solingen beginnt.
Das Tor im Hintergrund, damit hat alles angefangen. Meine Eltern haben mir das gekauft, als ich 4 war.
Später geht es im Profifußball steil bergauf. Leverkusen, Bochum, Borussia Mönchengladbach. Ein defensiver Sechser, der auch mal Tore wie Ronaldo schießt. 2024 sagt der Borusse Tschüss. Und seine Fans?
Danke für alles! Tschüss!
Pässe spielt er weiter im Sportstudio als gefragter Fußballerklärer und landet auf Anhieb in der Tabellenspitze mit seinem ersten Roman. Vom Fußballprofi zum Schriftsteller Christoph Kramer.
Ja, Glückwunsch nochmal. Das Leben fing im Sommer an. So heißt dein erster Roman, sofort auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste geschossen. Du warst gerade auf der Leipziger Buchmesse. War das eine ganz fremde Welt? Wie war das für dich, da auf einmal als Bestsellerautor gefeiert zu werden?
Ich war noch nie in meinem Leben auf einer Buchmesse. Ich fand das mega interessant. Also ich begebe mich sowieso total gerne in neue Bereiche. Und dass ich natürlich dann auch irgendwie direkt so eingeschlagen bin mit dem Roman, hätte ich mir jetzt auch nicht so zu erträumen gewagt. Und von daher war es ein ganz tolles Erlebnis da.
Jetzt ist es ja so, man setzt sich ja nicht einfach hin, hat noch nie was geschrieben und sagt so, jetzt schreibe ich mal ein Buch. Was hat das für eine Vorgeschichte, das Schreiben bei dir?
Ich habe also einen zusammenhängenden Text. Ich habe mal so ein paar Kurzgeschichten geschrieben und ich schreibe viel Tagebuch, seitdem ich 13 bin. Aber sonst habe ich noch keine großartigen Erfahrungen mit Schreiben. Aber ich wollte immer schon mal, also es war immer so ein kleiner Lebenstraum von mir, ein Buch zu schreiben. Und das habe ich mir damit erfüllt und ich bin super stolz und happy, dass man jetzt einfach so ein Buch von mir im Laden kaufen kann. Also in jedem Buchladen, in den ich gehe, kaufe ich mein eigenes Buch und schenke das danach irgendwem. Ich finde, das ist so cool, wenn ein Buch von einem irgendwo steht. Das ist für mich echt was Geiles.
Ja, und vor allem wird es ja gefeiert. Es wird ja richtig, die Kritiker mögen es auch. Also es ist ja gut geschrieben. Warum hast du dich denn gerade für diese drei Tage in deinem Leben entschieden, als du 15 warst?
Ich finde, dass so in diesem Alter 15, Pubertät, passieren so viele Dinge, also so viele erste Male irgendwie. Ne? Und die haben ja eine ganz andere Intensität als die zweiten, die dritten oder die fünften Male. Also der erste Kuss, das erste Mal so richtig frei sein, das Abkapseln vom Elternhaus. Das sind ja alles so Sachen, die uns so krass prägen wie fast nichts. Also ich finde, dass die Zeit mit 15 im Sommer 2006 war für mich vielleicht die prägendste Zeit meines Lebens. Und ja, darüber wollte ich so ein bisschen Atmosphäre schreiben.
Und das ist ja ein Roman, es steht Roman drauf, aber es ist ja alles dein Leben, ne?
Ja, also es gibt auch fiktive Teile. Ich finde es voll charmant, dass niemand weiß, was wirklich stimmt und was nicht. Das habe ich auch bewusst so gemacht. Aber ja, also natürlich so von den Gedanken und so fließt auch viel von mir als Autobiografie damit rein.
Und woher weißt du das alles noch so genau? Durch deine
Tagebücher? Ja, genau. Also das war auch in der Vorbereitung dieses Romans, war das voll spannend, so zu sehen, was man so geschrieben hat früher, wie man sich ausgedrückt hat, was man gefühlt hat, wie schwer das war. Und wenn man das jetzt liest, und es war wirklich damals schwer zu schreiben, und wenn man das heute liest, dann ist es so, dann hat es so eine herrliche Leichtigkeit. Und ich kann da auch so ein bisschen drüber schmunzeln. Und ich mochte das total gerne, mir diese Erinnerungen wieder in meinen Kopf zu holen.
Ich habe auch Tagebuch geschrieben, auch in dem Alter schon angefangen. Was mir im Nachhinein beim Lesen aufgefallen ist, dass ich mir so viel Sorgen gemacht habe. Da war auch viel Unsicherheit und Unglück.
Voll, aber das ist ja auch das Schöne. Dass ich finde, das gibt mir in meinem jetzigen Ich auch eine Leichtigkeit. Weil genau das, was du sagst, also man kann, das ist jetzt 19 Jahre her, und wenn ich das heute lese, kann ich voll darüber schmunzeln. Und ich glaube, dass das ja jetzt genauso wieder ist. Also ich bin heute 34, und wenn ich mit 53 über mein Tagebuch und da über meine Ängste, Schwere, Zweifel oder was auch immer lese, dann weiß ich, dass ich mit 53 wahrscheinlich auch über diese Zeit jetzt schmunzeln kann. Und das gibt mir so ein bisschen eine Leichtigkeit.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Jetzt bist du ja ein Star, du bist ein selbstbewusster junger Mann, du redest gern. Warst du denn von Anfang an so? Warst du auch als Kind, als Schüler, warst du auch so jemand, der gerne im Mittelpunkt stand?
Also ich mochte es schon immer, wenn Leute über mich gelacht haben, so in der Klasse, das mochte ich, aber ich hatte nie so den Mut, dann auch so aus mir herauszugehen. Also ich hatte immer Gedanken in meinem Kopf, die, glaube ich, ganz lustig waren, aber ich habe mich nicht getraut, sie auszusprechen. Und ich glaube, dass ich heute der bin, aufgrund dieser Zeit. Also ich weiß noch, dass ich total häufig früher so im Bett gelegen habe und nicht mutig war. Und das wollte ich irgendwie für mein Leben ändern, weil es gibt ja diesen schönen Satz, und der ist auch wirklich wahr, so banal es klingt, dass man immer nur die Sachen bereut, die man nicht getan hat. Und ja, das wollte ich für mein Leben irgendwie ausschließen.
Der erste Kuss spielt ja eine ganz wichtige Rolle. Warst du, was Mädchen angeht, auch eher ein bisschen schüchtern?
Ja, war ja jeder. Ne? Also ich weiß nicht, ob es einen Draufgänger gab mit 15. Ne? Also alle Mädchen waren gegenüber Jungs schüchtern und alle Jungs gegenüber Mädchen. Das gehört ja irgendwie zum pubertären Jugendlichen sein dazu, dass man schüchtern ist gegenüber dem anderen Geschlecht, wenn das gerade so anfängt irgendwie.
Und diese Debbie, weiß nicht, ob die wirklich Debbie heißt, die du beschreibst, die du da, mit der du dich da zum ersten Mal geküsst hast, hat die dann reagiert oder hast du sie gefragt? Weil du plauderst ja auch einiges aus. Hast du vorher gefragt, darf ich das erzählen?
Nee, aber also dadurch, dass wirklich niemand weiß, ob das wirklich so passiert ist und nicht, also auch bei dieser Story um Debbie, die anders heißt, gibt es fiktive Teile. Übrigens, geiles Bild sehe ich gerade im Augenblick.
Ja, ganz süße, mehrere haben wir von dir.
Ist auch egal. jedenfalls, ich habe ihr, das Buch kam am 13.3. raus, und ich habe ihr in der Nacht vom 12. auf den 13.3. ein Buch vor die Tür gelegt.
Ach nein, wie süß.
Ja. Aber ich habe nicht vorher irgendwas mit irgendwem abgesprochen.
Ja, und kamen viele Reaktionen von Leuten von damals?
Einige, ja. Ja. Also die sich wiedererkannt haben, da auf jeden Fall.
Wie war denn das mit dem Fußball? Also hast du früh gespürt, man hat eben gesehen, deine Eltern haben das ja auch gefördert, ne, mit Fußballspielen. Hast du früh gespürt, ich habe ein großes Talent, ich muss diesen Weg einschlagen?
Also ich wusste, dass ich gut bin, aber ich wusste auch schon ganz früh und habe auch selber gemerkt, also zum Fußball gehört, also wenn du da Profi werden willst, da gehört verdammt viel Glück dazu. Also wenn du jetzt ein sehr guter Spieler im, keine Ahnung, Basketball bist in Deutschland, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du schaffst, höher, weil es nicht so viele Kinder spielen. Also ich bin in den 90ern, ich bin Jahrgang 91, jeder Junge hat Fußball gespielt. Ne? Und da war der Konkurrenzkampf so groß. Und ich kann dir 12, 13, 14, keine Ahnung, wie viele Momente aufzählen, wo ich genau genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Da habe ich auch meine Leistung gebracht, klar. Das gehört auch immer dazu. Aber wenn ich nur an einem dieser Momente nicht da gewesen wäre, dann wäre ich kein Profifußballer geworden. Von daher weiß ich es sehr zu schätzen und bin sehr dankbar dafür, dass das Leben es sehr gut mit mir meint und ich auch verdammt viel Glück hatte.
Ja. Du hast irgendwann mal gesagt, bei dir ist das so, erst kommt die Trauer und dann kommt die Wut. Du kannst Trauer gut in Wut umwandeln. Ja. Wie funktioniert denn das?
Boah, das ist in meinem Körper irgendwie so drin. Also wenn ich traurig bin, dann werde ich auch schnell irgendwie wütend. Also das muss dann irgendwie raus, das staut sich dann in meinem Körper irgendwie an. Und dann werde ich schnell wütend und probiere dann halt diese Trauer, die ja nie schön ist im Körper, umzuwandeln in irgendwie Energie, die raus muss. Und Wut war für mich auch immer so ein kleiner Antrieb früher. Also ich mochte es tatsächlich, das hört sich ein bisschen pervers an, aber ich mochte es tatsächlich so in meinen Jugendtagen ganz gerne, wenn ich mal traurig war oder wenn ich mal so kleinere Schicksalsschläge, ist ein großes Wort, aber es ist klein gemeint, hatte, weil ich dann ja immer ganz viel Energie in meinem Körper auch hatte, die raus musste.
Ja, ist ja eigentlich dann, wenn man das gut umwandeln kann, ist das ja ein tolles Talent. Also Christophs Buch ist ja ein sogenannter Coming-of-Age-Roman, so nennt man das Genre, das vom Erwachsenwerden erzählt. In der deutschen Literatur haben wir da eine sehr lange Tradition. Man kann sogar sagen, der Coming-of-Age-Roman hat hier seinen Ursprung. Stefanie Kühne hat sich mal auf Spurensuche begeben.
Johann Wolfgang von Goethe, Joanne K. Rowling und Wolfgang Herrndorf. Sie alle haben etwas gemeinsam. Zu ihren bedeutendsten Werken gehören Coming-of-Age-Romane. Nils Lehnert weiß alles darüber.
Coming-of-Age ist letztlich das Erwachsenwerden. Da passiert eine Menge im Kopf, da passiert eine Menge im Körper, mit dem Körper und da passiert was in Interaktion mit anderen Menschen, mit der Welt sozusagen. Und auf allen diesen drei Ebenen gibt es Konflikte.
Und mit ihm begann alles. Goethe. 1774 erscheint sein Briefroman Die Leiden des jungen Werther und wird zum europaweiten Bestseller. Die Story? Eine Dreiecksbeziehung, die mit Werthers Suizid endet.
Wir brauchen ja erstmal eine ausgehandelte Zeitspanne, die irgendwie als Jugend ernst genommen wird. Und das passiert erst Mitte des 18. Jahrhunderts tatsächlich. Goethe ist da wirklich Vorreiter, denn es ist nicht mehr dieser Zeigefinger von Erziehungsliteratur. Ich will irgendwie meinen Kindern sagen, so funktioniert irgendwie Leben und das müsst ihr bitte beherzigen als Wertkorsett.
Deutschland Anfang des 20. Jahrhunderts. Wilhelm II. Regiert. Und im Schwarzwald leidet Hermann Hesses Hans Giebenrath. In Unterm Rad zerbricht der Musterschüler.
Man nimmt ihm alles, was ihm eigentlich wirklich im Inneren wichtig ist und sagt, du musst, Druck von außen ohne Ende, sei es durch den Vater, durch die Schule, durch die Institution, durch die Gesellschaft. Daran zerbricht er zum Schluss, ist Selbstmord oder es wird nahegelegt, dass es einer ist, die einzige Möglichkeit, die er sieht, um aus diesem Gefängnis quasi auszubrechen.
1968. Die Jugend rebelliert gegen das patriarchale System, die Notstandsgesetze, den Vietnamkrieg. Die Literatur reagiert. Ein Beispiel, die neuen Leiden des jungen W. von Ulrich Plenzdorf.
Ein ganz neues Lebensgefühl im Sinne von, das ist unsere Musik, das sind unsere Kleidungsstücke, das ist irgendwie unsere Sprache. Wir wollen mit einem bestimmten angestaubten Image der Elterngeneration gar nichts mehr zu tun haben. Wir übernehmen eben nicht das Geschäft vom Vater, sondern wir hauen ab und gehen in die große Stadt und leben da auch ein bisschen unser Leben, wie wir es uns vorstellen.
Er macht Coming of Age Anfang der 2000er zum Massenphänomen. Harry Potter. Der Zauberschüler begeistert Millionen.
In eine Schule zu kommen, kennt doch jeder. Da gibt es verschiedene Gruppen. In die eine will ich rein, in die andere will ich nicht rein. Das funktioniert also allein schon aufgrund dieser Vergleichbarkeit zum eigenen Leben, aber hier ins Magische transferiert, über ein Gleis 9¾ irgendwie verschoben in eine Parallelwelt.
Mittlerweile ist der Coming-of-Age-Roman in der Postmoderne angekommen. Lebensentwürfe werden vielfältiger, die Gesellschaft bunter, Sexualität diverser. All dies bildet Wolfgang Herrndorfs Chick ab, die Geschichte einer ungleichen Freundschaft.
Der Coming-of-Age-Roman ist aufgrund seiner Wandelbarkeit, Flexibilität und auch generell seines Zeitbezugs nicht tot zu kriegen. Der hat eine große Zukunft, ist wahnsinnig vital. Und mit jeder Generation von SchriftstellerInnen kommen ja auch neue Lebenswelten quasi dazu. Und jede Jugend will auch und hat auch ihr Recht darauf, das zu bekommen, ein Abbild ihrer Wirklichkeit.
Ja, Christoph und ich sind hier in Solingen. Wo, erklären wir sofort, dein Buch würde sich eigentlich, in dieser Tradition reiht sich das ja gut ein, auch als Schullektüre eignen.
Ja, Goethe, Herrendorf, Kramer, die reihe sehe ich auch. Nein, ich muss sowieso sagen, ich dachte eigentlich so, die ganz Kernzielgruppe ist mein Alter. Aber tatsächlich jetzt gerade so auf der Leipziger Buchmesse, ich habe voll viele handgeschriebene Briefe von so 15- bis 20-Jährigen bekommen. Also auch herzzerreißend, hatte ich auch ein paar Mal feuchte Augen, die mir geschrieben haben, dass sie sich das erste Mal so verstanden gefühlt haben. Und das ist natürlich so das größte Kompliment, was du so irgendwie für ein Buch bekommen kannst. Und deswegen, also Schullektüre, ich hätte es gerne gelesen. Ne? Man liest ja immer in der Schule. Und das finde ich auch, ich weiß nicht wieso, aber ich finde, Kinder müssen ja in der Schule begeistert werden zum Lesen. Ne?
Ja, klar.
Und was ich damals gelesen habe, ich habe leider nicht Chick gelesen, ich habe immer so, ich sage jetzt keine Namen, aber ich habe so Bücher gelesen, wo ich dachte, nee, das ist es jetzt nicht. Und deswegen habe ich erst mal 10 Jahre lang nicht gelesen. Und ich finde, man muss ja auch eigentlich als Schullektüre, wer jetzt zuguckt vom Bildungsmysterium, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ist auch egal, dem pitche ich das mal kurz. Also ich finde, dass man ja coole Bücher den Kindern geben muss, damit sie lesen, weil Lesen ist was, das macht so viel auf und Lesen ist ja auch voll wichtig.
Total,
und ich glaube, dass viele Kinder, unter anderem ich, erstmal vom Lesen voll Abstand gewinnen, weil die denken in der Schule, wir lesen hier Bücher, das ist ja komplett scheiße.
Ja, und vor allem, wenn ein cooles Buch auch noch von so einem coolen Typen geschrieben wird, die kennen dich ja natürlich auch alle als Fußballer, das macht das Ganze natürlich noch attraktiver dann. So, wir stehen hier in Solingen vor einem Bütchen, was für dich eine besondere Bedeutung hat, was im Buch ja auch vorkommt. Was ist das für ein Laden?
Also erstmal vielen Dank. Das Krasse ist, ich habe es mir eben schon mal so kurz angeguckt. Ich sehe immer wieder neue Details, also wie viel Mühe ihr euch hier mitgegeben habt. Richtig geil. Das war sozusagen, und es ist echt nicht so verkehrt nachgebaut, das war damals so das Bütchen, wo wir immer hingegangen sind, wo man sich die Bravo Sport gekauft hat. Damals gab es ja noch gar nicht so online. Wir haben uns da immer Pokémon-Karten gekauft, süße Tüten in genau diesen Behältern.
Tütchen, ne?
Ja, das war ja großartig. Nach der Schule sind wir immer bei Frau Pilz ins Bütchen gegangen und haben uns da Bravo Sport, süße Tüten und Pokémon-Karten geholt. Das sind mit die schönsten Erinnerungen meiner Kindheit.
Guck mal, da sind Pokémon-Karten.
Ja, Pokémon-Karten habe ich gesehen. Ihr habt sogar Bravo Sport aus dem Jahr 2006.
Genau.
Kann ich mir davon auch gleich 2, 3 mitnehmen? Also
das war uns aus unserem heiligen
Fokus. Okay, das ist ja super geil, muss ich
aber
sagen.
Aber hier sind ja schon vorne drauf. Schweinsteiger und Klose. Also war das eine Zeit, wo das schon deine großen Vorbilder waren?
Ja. Ja, klar. Ja, gut, also wer nicht, wenn Schweinsteiger, Klose, Podolski, Mertesacker, Lahm so 2006, das waren die Helden meiner Kindheit. Ne? Und es ist ganz, ganz unreal, wenn ich dieses Heft jetzt sehe, dass ich mit den beiden dann 8 Jahre später nebeneinander sitze.
Ja, manchmal passieren im Leben verrückte Dinge. Wir haben eine Szene, wo du, da ist jetzt Klose nicht dabei, aber ein anderer, der auch wichtig war, eben 2014, dann wart ihr auf Augenhöhe, was man sich damals beim Bütchen noch nicht so richtig vorstellen konnte. Hier haben wir Beweisbilder.
Ja, an viel kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ist auch egal jetzt.
Aber die Siegerehrung.
Ja, an die kann ich mich noch erinnern.
Kann ich noch jemanden grüßen eigentlich?
Unbedingt.
Okay, pass auf, jetzt hier. Meine Eltern und mein Bruder, lieben Gruß, ihr seid die Wichtigsten und ganz lieben Gruß nach München.
Grüße nach Köln, er feiert. Nimm Köln auseinander. Kriegst du einen Gruß an Solingen?
Nee, ich muss einen Gruß an meine Oma senden.
Weil
die hat nämlich Geburtstag, konnte sie nicht erreichen, war schon wahrscheinlich am Schlafen. Also alles Gute nachträglich an dich, Oma.
Das ist natürlich auch besonders süß mit der Oma.
Ja, ich habe sie wirklich nicht erreicht, ne? Weil da ist ja Zeitverschiebung und die hat wahrscheinlich schon geschlafen. Aber also sie hat das Spiel natürlich geguckt, aber das war ja schon lange nach Abpfiff.
Deine Oma scheint sowieso wichtig zu sein, ne? Die kommt im Buch ja auch vor.
Ja, voll. Also generell meine Familie. Ne? Ist ja, also ich bin voll behütet, voll gut aufgewachsen. Ich weiß das sehr zu schätzen. Als Kind weiß man das ja gar nicht zu schätzen, was man so für ein schönes Elternhaus hatte. Und hätte ich mir eine Oma und 2 Eltern backen können, dann wären es die Personen gewesen, die es dann auch geworden sind. Und von daher, da bin ich schon sehr, sehr, sehr dankbar für.
Also schönes Kompliment kann man ja kaum noch machen, deinen Eltern und deiner Oma. Und jetzt die beiden Stars. Also wie war denn das dann für dich, als du denen das erste Mal begegnet bist? bist, hattest du riesen Respekt und wusstest gar nicht so genau, wie gehe ich mit denen um?
Also das erste Mal, wo ich die gesehen habe, schon, ne, weil das waren ja wirklich einfach Helden meiner Kindheit. Also Schweini und Poldi 2006, das waren Megastars in Deutschland. Ne? Und ich hatte von Poldi ein Trikot und das war schon total unreal, den danach irgendwie 8 Jahre später so zu treffen und neben dem auf der Bank zu sitzen oder neben dem zu spielen. Ja, aber die speziell haben es mir so einfach gemacht, in diese Gruppe integriert zu werden. Also ich habe mich nach 2, 3 Tagen so gefühlt, als würde ich schon 20 Jahre Nationalspieler sein. Also es war richtig, richtig cool für mich zu sehen. Ich glaube, das war auch so damals ein großes Erfolgsrezept, dass es so integrativ war.
Ja, hat das denn mit deiner Art zu tun, dass die dich gleich so akzeptiert haben? Oder ist das immer so?
In dieser Gruppe speziell wird es immer so gewesen sein. Da haben die auch vielleicht nicht so kommunikative Charaktere super einfach integriert. Ist ja immer so ein bisschen so ein Zusammenspiel, aber ich würde eher sagen, dass es an ihnen lag und nicht an mir.
Mm. Bitte korrigiere mich, weil ich von Fußball nicht viel Ahnung habe. Oliver Kahn war da aber nicht mehr Torwart.
Nee, das ist aber super sympathisch, dass du von Fußball keine Ahnung hast, aber Olli Kahn war da nicht mehr Torwart. Nee.
Aber Olli Kahn, ist das nicht jemand, vor dem man besonders Respekt hat?
Ja, voll. Ich sag, 4 Jahre später war ich mit dem zusammen ZDF-Experte. Und wenn der in den Raum kommt, das ist schon auch noch mal ganz anders. Ne?
Warum? Also,
ja, der hat eine Aura, das Olli Kahn. Und man hat den ja irgendwie so immer, man hat ja immer so das Gefühl, boah, jetzt sag nichts Falsches, sonst, keine Ahnung, beißt er dir ein Ohr ab oder so. Also vor dem hat man schon gehörig Respekt, aber der ist auch, der ist super, super nett und cool. Und aber wenn der in den Raum kommt, das ist halt Olli Kahn, ne, den man ja, so kennt.
Respektsperson.
Ja, voll, der hat eine krasse Aura.
Also einer von denen, über die wir gerade gesprochen haben, der möchte dich in dieser Sendung gerne mal grüßen. Hier kommt er.
Hi Chris, ich wünsche dir ganz viel Spaß im Studio. Danke dir für die paar und netten Zeilen in deinem Buch. Auf dich war immer Verlass. Du warst ein guter Rivale und ein noch besserer Mannschaftskollege. Wir hatten sehr viel Spaß zusammen. Also, hau rein, mach es gut und man sieht sich wieder. Viele Grüße, deine Nummer 20, Poldi.
Ja, mega schön. Kam auch unerwartet gerade. Poldi war wirklich, ich mag ihn auch generell so. Ich habe ihn jetzt auch ein bisschen anders kennengelernt, ne? Aber das war so der, ich habe nach jedem Spiel 2006 habe ich mein Podolski-Trikot angezogen und habe die Spiele nachgespielt mit 15. Und das war der absolute Held meiner Kindheit. Den fand ich einfach so geil. Und der hat auch so geil Fußball gespielt. Der hat so einen krassen Schuss und alles. Also das war schon so einer meiner ganz großen Kindheitsidole.
Ja. Und Trikots, du hast doch eine riesen Trikotsammlung. Mhm. Sammelst du die immer persönlich bei den Spielern ein? Ja. Oder kann, ja?
Ja.
Ach so.
Also die sind alle, also ich hab nur eine Regel. Ich tausche nur, wenn ich auch gespielt habe. Und dann frage ich natürlich persönlich. Also ist immer ein bisschen komisch, jemanden so zu fragen. Ne?
Da sieht man's.
Ja, ich habe mittlerweile so an die 300. Und das ist ja so die schönste Erinnerung, die schönsten Souvenirs, die man so mitnehmen kann. Und für mich sind das ja nicht einfach nur Trikots, sondern für mich erzählen diese Trikots ja auch eine Geschichte. Also da ist ja für mich viel mehr dahinter, auch so vom Emotionalen her. Und deswegen bin ich froh, dass ich immer über meinen Schatten gesprungen bin und gefragt habe.
Wenn du an die WM 2014 zurückdenkst, also an diesen Sieg, was ist die herausragende Erinnerung? Was kommt dir als allererstes in den Sinn?
Der Moment, als wir eingelaufen sind und dann konnte man so von dem Pokal auf die Menschenmasse und dann auf diese Rio-Statue gucken, das war irgendwie ein herausragend cooler Moment.
Also dieser WM-Sieg 2014 war ja nicht nur im Leben von Christoph Kramer ein Meilenstein, sondern auch im Leben aller deutschen Fußballfans, eigentlich im Leben von uns allen. Und es gibt Momente, an denen kann man sich einfach nicht oft genug satt sehen und fühlen. Wir geben uns noch mal so ein paar Sekunden Brandenburger Tor.
Zum Titel und am Ende auch ein wahnsinnig schwerer, aber natürlich sind wir jetzt alle überglücklich, hier zu sein bei den Fans. Und ohne euch wären wir nicht hier. Wir sind alle Weltmeister.
Also ich wäre überhaupt nicht dabei, aber ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das sehe. Wie geht's dir?
Ja, ich auch, ja klar. Also
Das war wie im Film. Also gefühlt war ganz Deutschland in Berlin. Egal, wo wir hergefahren sind, die Menschen, die standen auf Häusern, sind Laternen hochgeklettert. Wir sind an so einem Gefängnis vorbeigefahren, da standen die Häftlinge. Also es war sowas von unreal und einfach nur Wahnsinn. Ich hatte, glaube ich, noch nie so lange am Stück Gänsehaut.
Ja, verrückt, verrückt. Ja. Es hieß, du hattest überlegt, dir als Erinnerung an diese WM die Skyline von Rio tätowieren zu lassen. Warum hast du das nicht gemacht?
Ja, keine Ahnung, weil es ein Tattoo ist.
Ja, und was ist da?
Ja, weiß ich nicht. Ich bin, glaube ich, nicht so der Typ, den Tattoos so stehen. Deswegen habe ich es gelassen. Ich fand das mal eine ganz coole Idee. Ich habe aber jetzt in meinem Wohnzimmer die Skyline von Rio an so einem kleinen Schrank so nachgezeichnet.
Ja, ist
als Tattoo-Ersatz. Genau, sehe ich auch jeden Tag, aber es ist halt nicht unter meiner Haut.
Aber du hast doch irgendwas anderes mitgenommen als Erinnerung, ne?
Ich hab alles mitgenommen, was so ging, ne? Also was halt nicht befestigt war. Bälle, Rasen, Tornetz, halt an dem Tag, ne, musst du alles mitgehen lassen.
Und bist du so jemand, also jetzt mal abgesehen von dieser Skyline, der dann auch gerne seine, alles, was er so an Verdiensten hat, dann auch zeigt? Also hast du so eine Vitrine oder ist das in irgendwelchen Kartons?
Nicht zu Hause, also so ganz wichtige Sachen habe ich in Bankschließfächern. Ich gucke sie mir schon ab und zu an. Das ist schon so in Erinnerung schwelgen, mache ich sowieso total gerne. Und an dem Tag, finde ich immer, da muss man immer alles mitnehmen. Ne? Also meine Fußballschuhe, die habe ich extra in so eine Tüte gepackt und dann nochmal in so einen Karton, weil ich hoffe, dass der Geruch von denen bleibt. Jetzt nicht von meinen Füßen, sondern von diesem Ganzen. Also ganzen Rasengeruch und weil mich Gerüche auch immer an alles erinnern. Also ich bin da schon jemand, der gerne in Erinnerung ist, weil es ganz viele Momente in meinem Leben gab, wo ich total gerne gelebt habe und ich mich an die auch gerne erinnere.
Also über Gerüche, das ist mir schon aufgefallen, auch beim Buch. Das spielt eine große Rolle. Ne?
Ja.
Viele Erinnerungen laufen bei dich über das, was du da in der Nase hattest in dem Moment.
Ja, also ich finde auch, sie machen glücklich. Also wenn du jetzt morgen in deine alte Grundschule gehst zum Beispiel und du hast die Augen verbunden, dann weißt du, wo du bist. Ohne dass du weißt, wo du bist. Und ich finde, dass das so schön, also Gerüche, die bringen einen, genauso wie Lieder, die bringen einen zurück in eine andere Zeit.
Ja, das stimmt. Wie hat es denn gerochen im Stadion von Borussia Mönchengladbach, als du da deinen Abschied hattest?
Da riecht es immer gut. Also ich finde Gerüche beschreiben tatsächlich schwierig, aber in Gladbach, da riecht es hervorragend, kann ich dir sagen.
Das muss ja ein mehrfach besonderer Moment für dich gewesen sein, dieser Abschied, weil ging ja nicht von dir aus. Ne? Du wolltest doch gar nicht aufhören, oder?
Doch, beidseitig.
Beidseitig, okay.
Man hat ja irgendwann so ein Gefühl, was so das Beste ist. Und da wir ein super Verhältnis haben und man sich immer offen und ehrlich in die Augen gucken kann, haben wir uns dann beidseitig dafür entschieden.
Mhm. Also es war ein sehr, sehr emotionaler Moment. Und du hast ja auch du stehst ja auch dazu. Das hast du ja selber auch gepostet. Und wir haben noch mal so ein paar Eindrücke von diesem Abschied.
Ich habe, und das meine ich wirklich so, von Tag 1. So viel, ich wollte eigentlich nicht weinen, sorry. So viel Vertrauen und Liebe von diesem Verein bekommen, von einem Publikum bekommen. Dankeschön, es war mir wirklich eine Ehre, mir meinen Kopf und meine Knochen hier hinzuhalten. Vielen Dank.
Dieser Mann hat die Raute im Herzen. Danke für alles. Chris!
Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass du sagst, das kann ruhig jeder sehen, dass ich dann so total weinen muss, weil mich das so berührt.
Ja, das gehört ja auch irgendwie dazu. Ne? Also es zeigt ja nur, dass es mir unheimlich wichtig war, dass es nicht spurlos an mir vorbeigegangen ist. Ich liebe Gladbach, ich bin denen für mein ganzes Leben so dankbar und werde immer dankbar sein, was dieser Club für mich getan hat. Und dann ist ja auch irgendwie logisch, dass man da dann, wenn es vorbei ist, irgendwie weint. Ne? Das ist ja, also würde ich sagen, das Menschlichste, was es so gibt.
Ja, würden aber viele, glaube ich, auch deiner Generation unterdrücken.
Ja, weiß ich nicht. Also ich habe das vor 2, 3 Tagen schon mal gesagt. Wir haben sowieso, finde ich, immer so ein falsches Bild von Stärke. Man hat immer das Gefühl, wenn man sich verletzlich zeigt, dann ist man schwach. Aber ich glaube, gerade wenn man sich verletzlich zeigt, dann ist man stark.
Mhm. Ja, das sehe ich genauso. Aber ich bin auch eine Frau. Es gibt auch Männer, die das ganz anders sehen, glaube ich.
Ja, aber das ist, die Männer, die können sich auch mal verletzlicher zeigen. Das ist gar kein Problem. Wir leben ja in 2025. Ne?
Ja, natürlich. Ja, genau. Natürlich. Aber so, wenn man das so sieht, wie die alle zugejubelt haben, wie überhaupt so ein Gefühl, da auf dem Rasen zu sein und Hunderttausende feiern einen, fehlt dir das so ein bisschen?
Schon. Ich dachte, dass es mir mehr fehlt tatsächlich. Ich habe manchmal Momente, wo ich denke, boah,
wäre es jetzt auch gerne noch mal im Stadion und würde es da einlaufen. Aber es ist nicht so, dass ich da jetzt ganz krass hinterher traue, weil ich wirklich Frieden mit der Sache geschlossen habe. Also ich wusste von Anfang an meines Lebens und meiner Karriere, es wird viel Leben nach der Fußballkarriere geben. Und darauf musst du dich vorbereiten und darauf musst du dich auch mental vorbereiten und darauf klarkommen, dass du da nicht in so ein krasses Loch fällst. Und ich bin super, super, super glücklich, dass ich so einen schönen Abschied hatte, weil der mir alles gegeben hat und ich deswegen durch diesen Abschied so viel Frieden mit der ganzen Sache schließen konnte. Mhm.
Und womit füllst du dein Leben jetzt seitdem außer mit Schreiben?
Ja, ich mache ganz viel Sport. Ich hab viele Projekte, auch bewusst. Ich habe einen sehr vollen Terminkalender. Das macht mir auch ganz viel Spaß. Ich habe natürlich das große Privileg in meinem Leben, dass ich eine Sportart gemacht habe, in der man nicht so schlecht verdient und dass ich einfach nur die Dinge machen kann, darf, wie auch immer, die mir Spaß machen. Und gerade ist es halt der Roman. Ne? Also das macht mir so viel Spaß, dafür unterwegs zu sein. Mir hat so viel Spaß gemacht, den zu schreiben. Also das bedeutet mir schon viel.
Ja, ja, und über mangelnden Applaus kannst du dich ja eigentlich dann jetzt auch nicht beklagen, weil nee. Du bist ja für das Buch genauso gefeiert wie vorher im Fußball.
Ja, es ist Wahnsinn. Also mal abgesehen von Spiegel Bestsellerliste 1, was mir natürlich auch was bedeutet, weil ich immer auf Tabellen gucke, aber ich habe noch nie in meinem Leben, also mit Abstand noch nie, so viele Nachrichten von Menschen bekommen. Ich habe, glaube ich, seit Bucherschein, keine Ahnung, 15.000 bis 20.000 Nachrichten bekommen, die sich für das Buch bedanken.
Sagenhaft.
Das ist wirklich abgefahren. Und auch Menschen, die gar nicht aus dieser Fußballblase kommen, sondern die einfach berührt waren von meinen Worten. Und das gibt mir so viel. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass mir das so viel gibt. Aber das ist so schön. Und jetzt diese, was ich eben gesagt habe, da gab es Jugendliche auf der Leipziger Buchmesse, die mir geschrieben haben, dass sie handschriftlich, dass sie sich zum ersten Mal verstanden gefühlt haben. Und deswegen Schullektüre.
Ja, ja, ich glaube, jetzt haben sie es aber auch gehört. Die,
ja, genau.
Falls jemand guckt, der zu entscheiden hat, das jetzt gehört.
Wer entscheidet das? Aber ja.
Wir haben noch ein Thema, was dich sehr interessieren wird. Vereine im Profifußball sind ja gewissermaßen zum Siegen verdammt. Siege bringen Geld. Mit Geld kann man die besten Spieler kaufen. Oder man findet die besten Spieler eben schon dann, wenn sie noch günstig zu bekommen sind. Unter anderem dafür hat eine Hamburger Firma ein Modell entwickelt. Mehr darüber von Christopher Braun.
Das hier ist Lionel Messi, das Cristiano Ronaldo und hier sehen wir Christoph Kramer. Ihre Spielweise aufgeschlüsselt in verschiedenste Daten und Grafiken auf den Servern der Hamburger Firma Player. Mit ihrer KI machen Jan Wendt und Tim Schröder den Profifußball berechenbar.
Im Wesentlichen messen wir, wie gut der Spieler ist und wie gut er einen Verein besser macht oder eben nicht besser macht. Und dann brechen wir das in viele kleine Bereiche auf, um zu sagen, wie gut ist sein Spiel im Offensivbereich, wie gut ist sein Spiel im Defensivbereich und wie ist er vor allen Dingen im Verhältnis zu anderen Spielern.
Und das können wir dann in die Zukunft vorhersagen, sowohl auf Spielerebene, wird dieser Spieler besser werden, als auch auf Vereinsebene, wie wird dieser Verein in der nächsten Saison abschneiden.
Nur wie funktioniert das? Player kauft Millionen von Spieldaten von mehr als 380.000 Fußballern weltweit bei Agenturen ein. Die von ihnen entwickelte künstliche Intelligenz kann diese Daten anhand von 200 Parametern pro Spieler verarbeiten, Zusammenhänge erkennen und dadurch sehr erfolgreich Vorhersagen berechnen. Über die Saisonleistung von Spielern zum Beispiel oder wo Vereine in der Tabelle landen.
Der größte Erfolg war mit Abstand, dass jeder Verein, der in der zweiten Bundesliga mit uns gearbeitet hat, dann auch tatsächlich aufgestiegen ist. Und dass Harry Kane keinen Einfluss auf das Torverhältnis oder keinen positiven Einfluss auf das Torverhältnis von Bayern München hat in seiner ersten Saison und dass alle Werte in Tottenham nach oben gegangen sind, das haben wir vorhergesagt.
Ihr Erfolg mehr Zufall als Plan. Ursprünglich wollten die beiden eine KI für die Früherkennung von Krankheiten entwickeln. Doch sie kamen nicht an die notwendigen Informationen ran. Deshalb fütterten sie kurzerhand ihre KI erstmal mit Fußballdaten und waren selbst überrascht über die Präzision der Vorhersagen. Beflügelt von dem Erfolg klopften sie schon kurz darauf bei den ersten Profiklubs an. Die Kontakte hatte Jan noch aus seiner Zeit als Sportmarketing-Experte.
Die erste Reaktion, die wir bei den Clubs erlebt haben, die war, um es mal vorsichtig zu formulieren, verbesserungswürdig. Ehrlich gesagt, die war fürchterlich. Die Clubs haben uns nicht ernst genommen. Selbst meine Kontakte, mit denen ich zum Teil jahrelang zusammengearbeitet habe, haben das für Spinnerei abgetan. Das muss man so ehrlich sagen.
Doch inzwischen beraten sie 48 Clubs weltweit, auch aus den deutschen Ligen. Wer die Vereine sind, ist nicht öffentlich. Zu groß die Sorge, dass mögliche Erfolge nur der KI zugerechnet werden. Tatsächlich sind die beiden inzwischen schon bei der Kaderplanung einiger Clubs involviert. Denn ihre KI kann auch simulieren, welchen Einfluss ein bestimmter Spieler auf eine Mannschaft hätte. So wäre der passendste Verein für Christoph Kramer laut ihren Berechnungen Houston Dynamo aus der amerikanischen Major League Soccer.
Das System hat es einmal modelliert und simuliert und eine Vorhersage getroffen. Und wir sagen, bei Houston Dynamo würde er die Tordifferenz pro Saison um plus 14 beeinflussen. Das heißt, wenn Houston vorher eine Tordifferenz von plus 20 hätte, wäre es mit ihm plus 34, 35. Das ist schon ein relativ großer Einfluss, den er haben würde.
In 9 von 10 Fällen liegt die KI von Player mit ihren Vorhersagen richtig. Zumindest bei den messbaren Erfolgen. Das zerstöre die Fußballromantik, sagen Kritiker. Das helfe vor allem Clubs aus der zweiten Reihe unterschätzte Talente zu finden, sagen Jan und Tim. Ob man es mag oder nicht, der Einsatz von KI im Fußball wird in Zukunft eine wohl immer größere Rolle spielen.
So, Christoph, ja, jetzt kommst du.
Ja, wie international ist denn euer Publikum hier? Also die entscheiden, ob es Schullektüre wird, ja, wichtig, aber die von Houston, die auch nicht unwichtig.
Ne? Die gucken auch.
Ich muss sagen, also dieses Ganze, ich finde das mega interessant, wirklich krass interessant. Ich kann das noch nicht so greifen, weil wir auch ganz am Anfang von KI sind. Ich bin jetzt noch einer so, ich finde das eher gruselig, ne? Und kann da auch nicht so richtig dran glauben, weiß aber, dass man daran glauben muss, weil es stimmt. Also KI ist heftig.
Ja.
Also die werden sich da auch, also KI macht sich da mehr Gedanken darüber, als wir es jemals machen können. Deswegen Fußball und KI, in 4, 5 Jahren wird das ganz normal sein. Jeder Club wird mit KI arbeiten und jetzt ist das halt so ein bisschen in Anfängen und noch nicht greifbar. Aber ich finde das mega interessant und hoffe, dass die Leute aus Houston zugucken.
Aber kannst du dir das theoretisch vorstellen? Also jetzt, ob es nur Houston ist oder was anderes, noch mal irgendwo hinzugehen?
Schwierig zu sagen. Ich sage in meinem Leben niemals nie, aber ich bin auch ganz froh, dass ich heute hier sitze und über meinen Roman spreche und nicht in Houston die Tordifferenz vorantreibe.
Hast du eigentlich irgendwelche körperlichen Schäden davon getragen?
Nee, und das ist es auch. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Also ich bin jetzt 34. Ich bin super durchgekommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich jetzt weiterspiele, dass ich immer noch so gut durchkomme, ist jetzt auch nicht, wird auch nicht höher, würde KI sagen. Und von daher, ich bin schon sehr froh, dass ich mit meinen 34 Jahren nach einer Fußballkarriere sagen kann, ich wache jeden Morgen auf und mir tut nichts weh. Das ist fast das größte Glück aus dieser Karriere.
Du bist ja nun auch sehr bekannt als mittlerweile als Fußballkommentator. Du bist ja bei den Spitzenspielen zusammen mit Per Mertesacker immer im ZDF zu sehen. Wie bist du da reingeraten? Also wer hat dieses Talent bei dir entdeckt?
Der Jochen Breyer hat mich irgendwann mal 2018 gefragt. Da ist irgendjemand kurzfristig ausgefallen. Da hat er gefragt, ob ich darauf Lust habe. Und dann, ich bin sowieso jemand, der immer gerne mal was Neues macht. Und dann habe ich gesagt, ja komm, ich mach. Und dann, seitdem bin ich da.
Und was würdest du sagen, was ist da deine besondere Stärke in diesem Job?
Boah, ich finde das total schwer, über Stärken zu reden, aber ich mache mir tatsächlich nicht so viele Gedanken. Ich bin sowieso jetzt nicht so perfektionistisch veranlagt und ich gehe einfach immer überall rein mit viel Spaß und mit viel Freude. Und ich weiß nicht, ob das ein Geheimrezept ist, aber wenn es ein Geheimrezept ist, dann ist es meins.
Und hast du, glaubst du, dass es ein Vorteil war, dass du als noch aktiver Fußballer, was ja eher selten ist, das parallel gemacht hast?
Naja, es kommt ja immer darauf an, aus welcher Sichtweise. Ne? Wenn es super läuft, dann freuen sich mal alle Leute und sagen, ja, Kramer, geil gespielt, sind wieder in die Champions League gekommen und morgen kommentierst du wieder, cooler Typ. Und wenn es dann nicht läuft und in den letzten beiden Jahren lief es persönlich nicht so oder im letzten Jahr lief es persönlich nicht so gut für mich und auch bei Gladbach nicht so gut und da merkst du dann schon, dass sich das Blatt schnell wendet. Ne? Also es ist natürlich immer ein Risiko, ist ja auch irgendwie logisch, dann bringst du nicht deine Leistung, spielst nicht, die Mannschaft spielt nicht gut und dann bist du auch noch als Moderator unterwegs, da bietest du natürlich einfach viel Angriffsfläche. Das wusste ich von Anfang an, aber ja, ein Tod muss immer sterben.
Ja, aber da kommen doch auch mal nicht so nette Kommentare, oder?
Ja, klar, also aber auch das musst du abkönnen. Also wenn du in der Öffentlichkeit sein möchtest, wenn du Fußballprofi werden möchtest, dann gehört es zum absoluten Anforderungsprofil, dass du dahingehend nicht, ich weiß nicht, ob weich das richtige Wort ist, aber du weißt, was ich meine, dass du das abkannst. Weil wenn du das nicht abkannst, ist es für dein Leben nicht gesund und dann ist es selbst eine Fußballkarriere oder dein größter Traum, ist es das nicht wert, weil das macht dann keinen Spaß fürs Leben.
Wir haben noch mal so ein kleines Best-of zusammengestellt von deinen Fernsehauftritten. Macht auch Spaß zu gucken.
Es gibt nichts Schöneres, als für Deutschland aufzulaufen. Also gerade nach der Zeit, die wir alle durchgemacht haben heute, die Bude ist voll, wir spielen gegen England.
Und dieses Bälle-Klauen aus dem Rücken, das werden wir heute bestimmt auch das ein oder andere Mal sehen. Da kannst du in der Vorwärtsbewegung richtig geil die Konter einleiten. Mhm. Und das ist auch was, was sie wirklich stark macht.
Es ist kein großes Geheimnis, es tut jedem Spieler gut, wenn er einfach Vertrauen bekommt, wenn er Vertrauen spürt. Und ich bin mir ganz sicher, ein Spieler wird das Vertrauen immer zurückzahlen.
Also man denkt ja eher, dass so ein flinker Dribbler, aber der ist auch einfach richtig stark. Und diese Position, die er immer einnimmt und dich dann so ein bisschen auf Distanz hält, das ist das, was ihn, glaube ich, in diesen Dribbelsituationen so stark macht.
Das ist tatsächlich ein neuer Aspekt gewesen, der Arm des Lionel Messi.
Ja, das, was sagst du mit dem Arm des Lionel Messi?
Der hat so einen starken Arm. Also der ist ja nicht so groß und der muss ja die Gegenspieler so ein bisschen weghalten. Und der, wenn du an den Ball willst, dann hält er sich einfach mit seinem Unterarm, den er hier hat, hält er dich weg und du kommst nicht an den Ball, der da ist.
Ah.
Und das ist, und du kriegst den Arm nicht bewegt. Also der hat einen sehr starken Arm.
Messi ist doch, glaube ich, auch also für dich auch so ein Idol, ne?
Ja, also, Idol weiß ich nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass also an den kommt keiner ran. Also ich hatte großes Glück und habe so oft gegen ihn in meiner Karriere spielen dürfen. Aber das war immer ein kleiner Fanboy-Moment.
Was ist denn das Faszinierende an Messi? Wie frage ich jetzt als Laie?
Ja, es ist wirklich außerirdisch. Also ich habe keine Ahnung, ob der irgendwelche anderen Gene hat, ob der Augen wirklich im Nacken hat. Ich weiß es nicht. Aber alles, was der macht, ist nicht so. Also da denkt man wirklich als Gegenspieler, ja, ich stehe jetzt gleich auf und ich klatsche wirklich für dich, weil das war wieder. Also, und das hast du bei keinem anderen Spieler. Ich habe gegen unfassbar viele gute Spieler gespielt, die so viel besser waren auch als ich. Und da hat man krass Respekt vor. Aber bei Messi hat man immer gedacht, boah, also ich will dir auch nicht wehtun. Ne? Du hast es wirklich verdient, dass du durchs Stadion getragen wirst.
Und mit dem hast du auch Trikot getauscht?
Ja.
Wie war das?
Also bei einer Dopingkontrolle tatsächlich.
Bei einer Dopingkontrolle?
Der hatte zwei dabei und dann habe ich mir noch eins abstauben können.
Und wie hat er da reagiert? Ist ja auch ganz cool, ganz locker dann?
Er hat es mir einfach gegeben. Also war jetzt keine große Konversation.
dann Ziel, was ich so gut finde, weil ich ja wirklich wenig von Fußball verstehe. Aber natürlich kriege ich das mit, wenn du da mit den beiden anderen das kommentierst. Du kannst so gut erklären. Also du erklärst, also ich weiß nicht, wie du es selber beschreiben würdest, aber du beschreibst nicht nur, was passiert, sondern du gehst auf eine andere Ebene.
Ja, also ich probiere generell nie so das Was zu benennen, weil das Was sieht irgendwie im Zweifel jeder, sondern eher so das Wie es zu dem Was kommen kann. War das zu kompliziert? Nein.
Nein, nein.
Ja gut, das war gut erklärt.
Wie es zu dem Was kommen kann,
genau,
also der Weg dahin.
Halt. Ja genau, das probiere ich immer, weil das finde ich irgendwie ist das Interessante. Also wenn ich fürs Fernsehen arbeite und Fußball erklären soll, dann halte ich jetzt wenig davon, wenn ich sage, ja, der hat schlecht gespielt, weil weiß er selber, hat jeder so ein bisschen gesehen.
Ja,
dann
ja.
Kann man ja eher darüber reden, warum es so sein könnte oder wie es passieren konnte, dass er nicht so gut spielt. Und das hat meistens einfach einen Grund, der am Spiel zu erklären ist und nicht an irgendwelchen Emotionalitäten oder der hat sich nicht konzentriert, liegt.
Ja, ja, und das versteht deine Oma wahrscheinlich auch.
Ja.
Ne, wenn du das erklärst.
Ja, so also hoffe ich.
Ja, da redet ihr doch bestimmt drüber. Die sagt,
nicht hast mehr,
ihn
gut leider.
Ach so, oh. Ja. Oh, sie lebt nicht mehr. Ach, das ist ja schade. Ja. Aber der Per Mertesacker, darauf muss ich noch ganz kurz noch mal zu sprechen kommen. Ich denke immer, oh, die Sendung ist gleich zu Ende. Ich habe immer das Gefühl, könnt ihr euch jetzt leiden oder könnt ihr euch nicht leiden?
Wir können
das
super gut leiden. Und ich muss auch sagen, hätte ich nicht so eine Grundsympathie und wären wir keine Freunde, dann könnte ich ihn auch nicht Fobben oder Kontra geben. Also es ist immer ein gutes Zeichen, wenn ich jemanden in Anführungsstrichen ärgere, weil dann weiß er, dass ich ihn mag.
Gut, dann haben wir das auch geklärt. Also es war toll, mit dir zu sprechen. Und wie gesagt, Schullektüre. Morgen kommt Lia von Blarau, tolle Schauspielerin, ist zu Gast bei Inka Schneider. Jetzt kommt ihr Landesprogramm. Schönen Abend noch. Danke fürs Zuschauen und vielen, vielen Dank nochmal, Christoph,
Dank,
dass du hier warst.
Danke.
Prominente Gäste oder Experten. Täglich um 18:45 Uhr auf dem roten Sofa bei Das.